Deutschlandfunk, Europa heute.
Seit der russischen Besetzung der Krim 2014 galten ukrainische IT-Ziele rein technisch ausgedrückt als großes Testfeld für Cyberangriffe im digitalen Raum. Mindestens zweimal gelang es offenbar russischen Hackern, die Stromversorgung der ukrainischen Hauptstadt Kiew zwischenzeitlich lahmzulegen, 2015 und 2016. Und es gab auch viele kleinere Angriffe. Kein Wunder, dass die Sorge vor ähnlichen Attacken, womöglich in ganz anderen Dimensionen, seit Beginn der militärischen russischen Angriffe auf die Ukraine groß war. Regierungen, Behörden, Fachleute warnten vor verheerenden Folgen und doch ganz umfangreiche und sehr große Cyberangriffe sind offenbar ausgeblieben. Warum das so ist, darüber kann ich nun mit Matthias Schulze von der SWP in Berlin sprechen. Guten Morgen, Herr Schulze.
Einen schönen guten Morgen.
Wir kennen ja aus der Corona-Pandemie den Begriff Präventionsparadox. Wenn man also warnt, führt das oft zu Gegenmaßnahmen und die sorgen dafür, dass es dann nicht so schlimm kommt. Wir sprechen hier ausdrücklich nicht vom unbeschreiblich grausamen Krieg, von furchtbaren Taten, von Kriegsverbrechen russischer Truppen. Wir sprechen von russischen Cyberangriffen, die offenbar bisher nicht sehr effektiv waren. Liegt das vor allem an guter Vorbereitung und Abwehr auf Seiten der Ukraine?
Ja, das ist zumindest einer von mehreren Gründen, die man dafür nennen kann. Die Ukraine hat in der Vergangenheit sehr viele praktisches Erfahrungswissen in der Abwehr von Cyberangriffen von Russland sammeln können, einfach weil sie seit 2014 mehr oder weniger konstant damit zu tun hatten. Ein weiterer Faktor, der aber sicherlich auch geholfen hat, ist, dass es auch von westlicher Seite, von NATO-Staaten, aber auch von Firmen wie Microsoft und anderen IT-Sicherheitsunternehmen viel Teilen von Informationen über Bedrohungen, über Angriffsmuster, aber auch über Schwachstellen in ukrainischen Netzwerken gab. Und das hat dabei geholfen, größere Vorfälle erfolgreich zu verhindern. Und auch die Nachrichtendienste haben eine Rolle gespielt. Die NSA und US Cyber Command haben Threat Hunting gemacht, also in ukrainischen Netzwerken nach Bedrohungsakteuren gesucht. Die haben Scans von außen gemacht, um Schwachstellen zu finden. Und all sowas sollte dabei geholfen haben, Größeres zu verhindern.
Und was ist mit Angriffen auf russische IT? Da gibt es ja ganze Hackergruppen, die sich der Ukraine verschrieben haben, um zu unterstützen. Eine behauptet zum Beispiel, Live-Bilder aus dem Kreml zugänglich zu machen. Andere sagen, sie seien in die belarussische IT-Eisenbahninfrastruktur eingedrungen. Was halten Sie davon?
Ja, das ist in der Tat eine ganz interessante Entwicklung dieses Konflikts. Es wurden mittlerweile so um 70 Aktivistengruppen gezählt, die entweder auf der ukrainischen Seite oder auf der russischen Seite in diesem Konflikt mitmischen. Darunter sind zum Teil auch Cyberkriminelle und Ransomware-Gruppen, die sich gegenseitig behaken. Und diese Akteure sind für einen Großteil der sichtbaren Cyberangriffe verantwortlich, die wir sehen können. Also das sind zahlreiche Datenleak-Kampagnen. Da wird irgendwo eingebrochen, werden E-Mails gestohlen und dann veröffentlicht von Banken. Es gibt diese Berichte, dass Überwachungskameras im Kreml tatsächlich gehackt wurden, was, wenn das stimmt, ein Problem ist, weil das eine wichtige nachrichtendienstliche Quelle ist, die damit eventuell versiegen könnte. Es gibt Berichte über Ransomware, die genutzt wird, um russische, aber auch ukrainische Sektoren teilweise in Hand zu legen. Also das ist eine ganze Menge, da ist eine ganze Menge los, aber das ist vom Effekt her eher als Störung zu bezeichnen und hat für den tatsächlichen Krieg auf dem Boden eigentlich kaum einen Effekt. Also das sind eher Belästigungen und Störungen, aber wenig kriegsrelevant.
Sie sagen, diese Verbindung kommt nicht zustande. Die Ukraine, das haben Sie ja erwähnt, wird auch ganz offiziell cybermäßig durch NATO, EU, USA unterstützt. Gibt es denn Anzeichen dafür, dass diese Unterstützung auch digitalen Angriffshandlungen auf Russland dient? Das wäre ja eine Analogie zur Diskussion über die Lieferung von Waffen durch westliche Staaten an die Ukraine.
Dazu haben wir nicht so richtig Erkenntnisse. Also A, weil wenn sowas stattfindet, von der Seite der Amerikaner zum Beispiel, die das nicht kommunizieren werden. US Cyber Command hat im März gesagt, dass man sich momentan eher zurückhalten will, weil man keine Involvierung der NATO in irgendeiner Form riskieren will. Aber gänzlich ausschließen kann man es natürlich nicht. Das zweite Problem ist, dass Russland sowas nicht meldet. Ja, also Russland meldet keine Cyberangriffe und kommuniziert sie in der Regel auch nicht. Was das russische Außenministerium vor einer Weile getan hat, ist die kollektive Aggression des Westens mit Cyberangriffen zu verurteilen. Und dabei beziehen sie sich auf diese Aktivistenaktivität, die sie als gesteuerte westliche Kampagne interpretieren.
Ja, das zeugt zumindest für einen gewissen Respekt. Verbindet beide Seiten, die Ukraine und Russland, die Furcht vor dem, was die andere Seite möglicherweise noch draufsetzen könnte? Und wie wichtig ist diese Angst vor ungewissen Konsequenzen?
Naja, ob diese Furcht zwischen der Ukraine und Russland besteht, würde ich in Zweifel stellen. Aber es gibt zumindest Anzeichen dafür, dass wenn wir die Konfliktparteien oder die theoretischen Konfliktparteien NATO-Russland anschauen, dass es da so eine gewisse Zurückhaltung und eine Art Gleichgewicht des Schreckens gibt. Die Russen haben in der Vergangenheit sich darüber beschwert, dass die Amerikaner, US Cyber Command, in russischen kritischen Infrastrukturen aktiv ist und dort Scans betreibt und dort versucht reinzukommen. Gleichzeitig waren die Amerikaner immer wieder beständig, dass sie russische Gruppen sehen, die sich für amerikanische und westliche kritische Infrastrukturen interessieren. Jetzt kürzlich gab es eine Meldung über ein neues Toolkit, ein Schadsoftware-Toolkit, was sich für industrielle Steuerungsanlagen von Energieinfrastruktur entwickelt wurde. Und das spricht dafür, dass sie Angst davor haben, dass sie sich gegenseitig den Strom ausschalten. Und das könnte eine Erklärung dafür sein, dass es zumindest im Westen noch keinen größeren Vorfall, Stichwort Stromausfall etc. gegeben hat.
Ja, diese Warnung vor Hackerangriffen auf westliche Energieerzeuger, Windkraftanlagen zum Beispiel, der Zweck läge auf der Hand. Wird sich dieser Trend verstärken aus Ihrer Sicht?
Wenn man sich so die Vorfälle anschaut, dann scheint sich dahin ein Trend zu entwickeln, dass Aktivisten, aber auch russische Cyberkriminelle sich vorwiegend für Energieinfrastrukturen interessieren, in der Art, dass es zum Beispiel Windkraftenergiebetreiber trifft. Es gab einen Bericht über die deutsche Firma Nordex, die mit einer Ransomware zu kämpfen hatte. Die deutsche Windkraft AG hatte auch einen Ransomware-Vorfall und die vermutlich russische Gruppe Conti hat diese Angriffe für sich beansprucht. Conti steht eventuell mit dem FSB in Verbindung, mit dem russischen Geheimdienst. Das ist aber nicht so richtig klar, weil Conti ein sogenannter Ransomware-as-a-Service-Provider ist, also die vermieten und verkaufen ihre Tools auch an Dritte, sodass man da eine klare Verbindung nicht ziehen kann, aber es gibt zumindest ein Indizien dafür.
Ganz kurz und zum Abschluss, Sie sprechen auch von einem Nebel des Krieges, der über allem liege. Wie groß ist das Dunkelfeld?
Ja, ich habe ja schon gesagt, wir sehen viele Angriffe nicht. Die wir öffentlich sehen, sind die von den Aktivisten oder die von irgendwelchen IT-Sicherheitsunternehmen veröffentlicht werden. Dahinter kann natürlich noch eine ganze Menge mehr liegen, was wir tatsächlich nicht sehen können. Und alles, was in Russland stattfindet, ist sowieso meistens vor uns verborgen.
Das war Matthias Schulze, Experte der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.